Deutschlandfunk, Andruck.
Immer wieder wird er beklagt, der Verlust an Gemeinschaft, an öffentlichem Zusammenhalt. Menschen fühlen sich in ihren Stadtvierteln nicht mehr zu Hause, weil sich vieles verändert hat. Oder sie müssen wegen überteuerter Mieten ihr gewohntes Umfeld verlassen und fühlen sich dann abgeschnitten von dem, was sie als Gemeinschaft empfunden haben. Wie steht es nun um die Gemeinschaft in unserer Gesellschaft und was macht Gemeinschaft eigentlich aus? Diesen und weiteren Fragen ist Talja Blokland in mehreren Untersuchungen nachgegangen. Die Niederländerin ist Professorin für Stadt- und Regionalsoziologie und lehrt schon lange an der Berliner Humboldt-Universität. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen urbane Ungleichheit, Nachbarschaften und soziale Sicherheit. In ihrem Buch Gemeinschaft als urbane Praxis legt sie den Schwerpunkt auf die Frage der Gemeinschaft im städtischen Raum, die zwar etwas mit dem jeweiligen Stadtviertel zu tun hat, aber das ist lange noch nicht alles. Meine Kollegin Katrin Stövesand hat mit Talja Blokland gesprochen und sie als erstes gefragt, wie alt denn eigentlich die Klage über die mangelnde Gemeinschaft in der Stadt ist.
Also aus der Perspektive der Sozialwissenschaften gibt es die Klage schon, seit es die Sozialwissenschaften gibt, also in Mitte des 19. Jahrhunderts und vor allem mit der Entwicklung der Städte am Ende des 19. Jahrhunderts in Europa, haben im europäischen Kontext viele Menschen schon über diesen vermeinten Niedergang der Gemeinschaft geklagt.
Dazu gehört ja auch so dieser konstruierte Gegensatz von Stadt als anonym und kalt und Dorf als heimelig und warm. Das Dorf ist ja aber auch ein Ort der Beobachtung oder Kontrolle, der Konformität. Wie viel von solchem, ja, ich nenne das jetzt mal Gruppendruck, braucht es vielleicht auch in einer Gemeinschaft, um zu funktionieren?
Das hängt, glaube ich, davon ab, wofür man die Gemeinschaft wünscht. Also die große Freiheit, die man hat, sein Leben selbst so zu gestalten, wie man sich das vorstellt, ohne den Druck der Gemeinschaft. Die ist natürlich in vielen städtischen Kontexten größer, als wenn jeder persönlich kennt. Und man kann eigentlich nicht so richtig sagen, wie viel Kontrolle man braucht für Gemeinschaft, ohne dass man definiert, was für eine Gemeinschaft man sich vorstellt, also eine Vorstellung hat von Gemeinschaft und wofür die gut sein soll. Und erst dann kann man die Fragen beantworten. Und die ist halt völlig kontextabhängig.
Und trotzdem ist ja Gemeinschaft, wie Sie schreiben, in der Forschung fast immer positiv besetzt, obwohl eben der Begriff Gemeinschaft auch einengen kann. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ich denke, dass das zwei Gründe hat, die man auch in der Rest der Welt, also außer der Sozialwissenschaften oder in der echten Welt, wenn man so möchte, sehen kann. Erstmal, dass es für Menschen in mächtigen Positionen, sagt Politiker und so, sinnvoll ist, wenn wir als normalen Menschen glauben, dass wir füreinander verantwortlich sind und miteinander gemeinsam Sachen machen müssen. Man sieht das zum Beispiel stark in Quartieren, wo das Durchschnittseinkommen vielleicht nicht so hoch ist, Menschen sehr stark aufgefordert wurde, Sachen gemeinsam miteinander zu machen, einander gegenseitig zu unterstützen. Wenn man natürlich Menschen für ihre eigene Gemeinschaft verantwortlich macht, muss man sich auch keine Frage stellen, was der Gründe sind, warum eigentlich das Durchschnittseinkommen da so niedrig ist oder ob man vielleicht Ressourcen anders verteilen muss. Die zweite ist eher, dass man sieht, dass in sozialen Bewegungen und andere lokale Nachbarschaftsinitiative eine sehr dicke Form, ich würde das dick versus dünn nennen, sehr dicke Verständnis von Gemeinschaft oft dominiert, wobei das Idee ist, dass wenn man sich sehr, sehr mag, wenn wir alle gute Freunde sind, dann werde aus dieser einander möge eine kollektive Mobilisierung möglich, die es ohne diese Schätzung voneinander als individuelle Personen nicht geben würde. Und das hat seine Geschichte, glaube ich, historisch gesehen, in wie Sozialarbeit und andere Initiativen im Laufe der Zeit sich entwickelt haben. In der Wissenschaft selber spielt noch eine andere Sache eine Rolle, und das ist, dass am Ende des 19. Jahrhunderts die erste sozialwissenschaftliche Studie, Ferdinand Tönnies ist so ein Name, der in Deutschland ganz gut bekannt ist, aber auch Max Weber, versucht habe, die Änderung der Gesellschaft zur Zeit der Industrialisierung zu deuten. Und da ist diese Dichotomie, dass man entweder eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft hat, als erste genutzt, und die ist eigentlich, ohne dass die Forschungsergebnisse das so stark unterstützen, sehr lange in unserer Denktradition hängen geblieben.
Frau Blokland, Sie betonen immer wieder, dass das jeweilige Viertel, in dem man wohnt, in dem man sich auskennt, in dem man sich wohlfühlt, wenn es gut läuft, als Ort an sich nicht so entscheidend ist, sondern Gemeinschaft sei kein Ort, sondern eine Erfahrung, produziert durch aktiven Alltag. Können Sie einmal kurz erläutern, was das genau heißt?
Ja, das geht vielleicht am besten mit dem Beispiel, dass ich mal auf einer Geburtstagsfeier war, wo von jemand geredet ist, die nicht da war. Und die Menschen auf dem Feier haben davon geredet, wie schlecht es diese Frau geht. Und dann hat jemand gesagt, ja, die zieht auch so oft um, die ist ja gar nicht mehr verwurzelt. Und so habe ich immer mal wieder darüber nachgedacht, ist diese Idee, dass man Gemeinschaft nur haben kann, wenn man am Ort festgebunden ist, wenn man verwurzelt ist, ist das eigentlich überhaupt eine sinnvolle Weise, um über Gemeinschaft nachzudenken in einer Zeit, wo immer mehr und mehr und mehr Menschen gar nicht da wohnen, wo sie mal geboren sind. Und auch wo wir geboren sind, ist eine ziemlich zufällige Nebensache. Ja, und diese Idee, dass man am Ort lange sein muss, dass man sich durch und durch kennen muss, dass das alles die Voraussetzung ist, um eine Gemeinschaftserfahrung zu machen, das versuche ich in das Buch Gemeinschaft als urbane Praxis eigentlich in Frage zu stellen. Mhm. Wenn man mit vielen Menschen redet, die viel unterwegs sind, also die Routes haben, also Wegen haben mehr als Routes im Sinne von Wurzeln, dann ist es nicht so, dass das alles Menschen sind, die sich nicht zu Hause fühlen oder die keine Erfahrung machen, dass sie es irgendwo schön finden und dass sie sich gut fühlen, dass sie sich aufgenommen fühlen. Es ist auch möglich, Erfahrungen von Aufnahme und von Zugehörigkeit und von Gemeinsamkeit und von Zusammensein zu erfahren, wenn man gar nicht von hier ist.
Ja, Sie beschreiben und, ja, was Gemeinschaft alles ausmacht, zählen auch verschiedene Arten von Beziehungen auf. Und was ich ganz interessant fand, das sind eben nicht nur die nachbarschaftlichen Netzwerke, die man auch ja messen könnte in ihrer Leistung, was ja eben auch so eine gewisse Verbindlichkeit bedeutet, sondern dabei taucht auch ein Faktor auf, den jeder kennt, die flüchtige Begegnung. Das ist dann die Verkäuferin in der Bäckerei, die man wiedererkennt und grüßt, oder die Menschen, mit denen man oft zur gleichen Zeit an der Haltestelle wartet. Also so eine ganz kleine Vertrautheit, die dann auch schon zum Gefühl von Gemeinschaft oder zur Zugehörigkeit beiträgt, wenn ich sie richtig verstehe.
Das stimmt, genauso. Und das ist das Idee der vertraute Öffentlichkeit, wobei wir aus unterschiedlichen Forschungsprojekten außerhalb diesem Buch auch wissen, dass Menschen, die diese vertraute Öffentlichkeit erfahren, das heißt, die an Orten immer mal wieder, das Beispiel, was sie geben, ne? Der Bäcker, die man sagt, oh, ich pack schon mal die Schrippe zur Seite, da ich weiß schon, sie wollen 6 Schrippen haben, dass diese Erfahrungen schon, diese kleinen Erfahrungen, super wichtig sind für unsere Erfahrung von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Und dass dieser Fokus immer nur auf, wir müssen mit allen befreundet sein, wir müssen uns gut kennen, wir müssen zusammen feiern. Ne? Die Nachbarschaftsfeier ist davon ein großes Beispiel. Die Bedürfnisse, die Menschen haben, um sich mit ihren Nachbarn anzufreunden oder in ihrer Nachbarschaft anzufreunden, die sind ja sehr unterschiedlich und haben auch immer was Exklusives. Wenn man Gemeinschaft nur so versteht, dann heißt es auch, dass die unglaublich große Differenzen, die Menschen haben in ihren Lebensstilen, in ihrer Wahl von mit wem sie wohnen, wie sie wohnen, mit wem sie sich liieren, in welche Kirche oder in welche Moschee oder in welche Kneipe sie gehen, all diese unterschiedlichen Lebensstilsachen, die stehen sehr in den Hintergrund, wenn wir uns anschauen, wie man im Alltag an die Bushaltestelle wartet. Da wollte ich auf hinaus. Ich wollte zeigen mit dem Buch, dass es Praktiken im urbanen Raum gibt, die sehr wohl wichtig sind für unsere Gemeinschaftserfahrung und die im öffentlichen Raum stattfinden, und da eine vertraute Öffentlichkeit schaffen, die viel minimalistischer ist als diese Idee der dicke, fette Gemeinschaftsbindung.
Was haben Sie bei Ihren Untersuchungen festgestellt? Wie kann man denn gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern?
Ob man Zusammenhalt fördern muss und was man damit meint, hängt davon ab, wie man Zusammenhalt definiert. Und ich habe irgendwann mal geschrieben, vor Jahren, wenn ich noch ganz jung und nicht so brav war, dass es besser ist, wenn Menschen sich die Köpfe einschlagen, als wenn der eine in seine abgesicherte Wohnung wohnt und die andere irgendwo anders und die Leute gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Da, wenn wir uns streiten, haben wir Zusammenhalt. Wir sind ja zusammen in dem Streit. Und ich würde immer Zusammenhalt so sehen als ein Aspekt der Beziehung, die auch negativ sein kann. Das Moment, dass es mir nicht mehr interessiert, ist eigentlich das Moment, dass die Zusammenhalt leidet. Wenn ich mir Sorgen mache über Sachen, die andere Menschen tun, die mir nicht gefallen, und ich gehe darauf ein, dann müssen wir reden über, wie ich das mache und welche Art und Weise ich nehme, um zu kommunizieren zu dir, das, was du machst, mir nicht gefällt oder dass dein Lebensstil mir blöd vorkommt oder wie auch immer. Und darüber, ne, wie man das kommuniziert und welche Wahl man dabei trifft, das ist natürlich super wichtig. Aber das Risiko, was ich immer versuche anzusprechen, wenn es um Zusammenhalt geht, ist weniger, dass man sich streitet, aber eher, dass man sich nicht mehr beteiligt und dass man sich zum Beispiel auch aus dem öffentlichen Raum zurückzieht. Also ich bin gerade die nächsten Monate in Sao Paulo. Das ist natürlich eine Stadt, wo das sehr klar ist, wo die Bedürfnis an Sicherheit so weit gegangen ist, dass Menschen sich da wirklich hinter Mauern verstecken, ne? Wirklich sehr abgesichert. Und ich glaube, dass diese Zurückziehen aus der Öffentlichkeit eine größere Bedrohung für Zusammenhalt ist, als dass wir nicht die gleiche Meinung sind oder uns auf Sache nicht einigen können.
Talja Blokland, Gemeinschaft als urbane Praxis, übersetzt aus dem Englischen von Hella Beister. Transkript 228 Seiten, 25 €. Das Gespräch führte Katrin Stövesand.